Herzlich willkommen beim PM Report Podcast. Kompakt und unterhaltsam fürs Produktmanagement und Pharma-Marketing. Weitere Themen finden Sie auch auf unserer Website pm-report.de. Schön, dass Sie bei uns sind.
Herzlich willkommen beim PM Report Podcast. Heute zum Thema Zusammenarbeit mit Patientinnen und Patienten und auf was da Pharma besonders achten sollte. Und darüber sprechen wir mit Samira Musa, Beraterin für Patientinnen, Patientenkommunikation, Healthy Content, Sick Ideas. Hallo Samira.
Hallo Hanna, danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Du stehst ja total für aktives Zusammenarbeiten, Kooperieren zwischen Pharma und Patientinnen und Patienten. So, wir haben jetzt schon in den letzten zwei Folgen viel über Social Media geredet, auch die Verantwortung, einen Raum für alle schaffen. Also der Begriff gefällt mir total gut. So, wie könnten jetzt Pharmaunternehmen sich da noch aktiver involvieren? Du hast ja schon ganz viel darüber erzählt und auch so richtig appelliert an die Pharmaunternehmen, ne? Trefft euch mit den Leuten, hört denen zu, öfters treffen. Was kann man da noch anders, besser machen?
Also tatsächlich kann man schon mal ganz praktisch ansetzen, schon bei trefft euch mit den Leuten. Also wenn man jetzt sagt, zum Beispiel, es geht um eine Co-Creation mit Patienten, wir wollen einfach mal einen Raum schaffen, in dem Patienten uns erzählen, was sie brauchen. Allein da ist es schon wichtig zu verstehen, wir arbeiten mit Menschen mit chronischen Krankheiten zusammen. Zu verstehen, was sind die Herausforderungen, die diese Krankheiten mitbringen. Ne? Zum Beispiel jetzt im Bereich Multiple Sklerose würde man sagen, okay, die Leute haben oft Fatigue, die sind sehr erschöpft. Manche haben vielleicht eine Gehbehinderung. Für manche sind vielleicht zu warme Temperaturen sehr herausfordernd. Also ich würde mich alleine schon mal fragen, wie kann so eine Zusammenkunft aussehen für Menschen mit der Krankheit, über die wir sprechen, dass es für die Leute angenehm ist? Sind die besonders lärmempfindlich? Sind die besonders lichtempfindlich? Sind die Stühle zu hart? Ja, also das geht bis ins kleinste Detail. Was serviere ich den Leuten zu essen? Ich war schon auf Patienten-Events, da gab es dann nur Schokomuffins und Mettbrötchen, wo ich so denke,
okay.
Das ist für niemanden gesund. Ja, und das würde ich schon gar nicht irgendwie anbieten. So. Also es ist ein ganz detailliertes Mitdenken und auch da kann ich den Unternehmen nur raten, arbeitet mit Leuten zusammen, wie mir oder mit anderen Agenturen, gibt ja auch andere, die das machen, die euch dazu beraten können, wie man gut mit Patienten zusammen arbeitet und diese kleinen Feinheiten auf dem Schirm haben. Mhm. Ne? Also das wäre mein erster ganz praktischer Tipp. Schafft Räume, vielleicht auch einfach digitale Räume. Ja? Mhm. Man kann auch gut und gerne so einen Workshop mal online abhalten, sodass die Leute eben nicht irgendwie anreisen müssen, wenn sie anreisen müssen. Dann brauchen Sie vielleicht eine Übernachtung im Hotel vor dem Workshop und nach dem Workshop. Also zwei Nächte im Hotel und nicht nur eine Nacht im Hotel, weil es sonst zu beschwerlich ist, am selben Tag an- und abzureisen. Weil das bringt uns ja nichts, wenn wir den Patienten, die Patientin einladen und er oder sie muss danach erst mal zwei Wochen sich von der Strapaze erholen, einen Tag nach München geflogen zu sein. Das sind Dinge, die haben wir nicht auf dem Schirm in unserer Businesswelt, müssen wir aber mitdenken, wenn wir mit Patienten und Patientinnen zusammenarbeiten.
Ja, das sind ja krasse Fallstricke. Ganz ehrlich, hätte ich auch nie dran gedacht. Ne? Also man muss halt gucken, dass man zum Event kommt und dann muss man halt schauen, wie es ist. Aber klar, wenn man beeinträchtigt ist oder einfach beeinflusst durch eine chronische Krankheit, ist das nochmal was komplett anderes. Ne? Also ja. Ist krass. Was gibt es denn noch so für Fallstricke, die dir vielleicht in deiner Praxis aufgefallen sind?
Für die Zusammenarbeit mit Patienten, meinst
ja.
du?
Ja. Mhm.
Okay, also die richtigen Fragen.
Jetzt kommt's.
Die richtigen Fragen stellen ist ein ganz großer Fallstrick. Mhm. Weil wir natürlich, sag ich mal, wenn wir uns mit einem Thema wirklich gut auskennen, und das macht natürlich auch eine gute Moderation, wie die tollen Fragen von dir aus, die in diesem Podcast, ne? Man muss sich mit dem Thema halt auch auskennen, um die richtigen Fragen zu stellen. Und wenn man da jemanden hat, der sozusagen sich mit den Herausforderungen des Alltags nicht so wirklich auskennt, dann kann er oder sie auch diesen ganzen Workshop nicht so richtig steuern, sozusagen. Ne? Das wäre etwas, worauf ich auf jeden Fall achten würde. Dann vielleicht auch die Zusammensetzung der Patienten und Patientinnen, die ich einlade. Ne? Also schauen, dass wir da wirklich alle verschiedenen Verläufe auch abgebildet haben. Schauen, dass wir den Leuten nicht zu viel vorgeben. Also ich bin immer nicht so eine große Freundin von Co-Creations oder Zusammenarbeit mit Patienten, wo wir schon A, B oder C vorgegeben haben und eigentlich nur fragen, welches davon findest du am wenigsten doof, sozusagen. sondern dass wir direkt die Ideen zusammen, ist jetzt überspitzt gesagt.
Ne? Also nee, ich habe dich schon verstanden.
Aber lass uns doch viel mehr diesen Raum aufmachen und gemeinsam irgendwie überhaupt mal schauen, was braucht ihr eigentlich? Mhm. Braucht ihr überhaupt eine App, anstatt zu fragen, welche Farbe soll die App haben? Ne? Mhm. Das ist ein wirklich großer Fehler, zu spät anzufangen, mit Patienten und Patientinnen zusammenzuarbeiten. Ne? Mhm. Von Anfang an direkt. Und dann stellen sich natürlich ganz praktische Fragen. Ich glaube, da kommen wir auch noch dazu, ne? Wie finde ich diesen Patienten?
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen.
Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten und das machen auch viele Unternehmen verschiedene. Also eine Möglichkeit ist natürlich durchaus über die Zusammenarbeit einfach mit Patientenorganisationen und das ist, glaube ich, auch so die Art und Weise, die meisten Pharmaunternehmen noch kennen. Mhm. Und dann gibt es natürlich mittlerweile auch einfach Agenturen, die entweder Patient Creator vertreten. Es gibt Agenturen, die gemeinsam sich da quasi einen Stamm aufgebaut haben. Es gibt Leute, die auch einfach ein super großes Netzwerk haben. Also zum Beispiel, ich profitiere natürlich sehr davon, dass ich einfach seit vielen Jahren selber Patient Creator bin, ein riesiges Netzwerk habe aus Patienten mit den verschiedensten Indikationen und wir sind untereinander halt sehr, sehr gut vernetzt. Ne? Und das passiert total oft, dass man dann einen Patienten ins Boot holt und der kennt wieder den und der kennt wieder den und der kennt wieder den. Ne? Mhm. Und so funktioniert es tatsächlich und also schauen wir mal, ne, was da auch, sage ich mal, gesetzlich passiert, wie das jetzt weiter auch in Zukunft reglementiert wird, weil es ist noch so ein bisschen eine Grauzone, ohne dass ich mich jetzt da als Rechtsberaterin aus dem Fenster hängen möchte. Nichts läge mir ferner, aber natürlich kenne ich mich so ein bisschen aus, ne, muss ich ja, weil ich mich in dem Rahmen bewege. Und also ich bin eine große Freundin davon, wenn wir für Dinge Gesetze und Regelungen haben, an denen wir uns halten können. Also schauen wir mal, wie das sich noch gestaltet, ne? wie diese Zusammenarbeit dann auch einfach reglementiert wird sozusagen. Mhm.
Du hast jetzt auch viele Aspekte, ganz rein praktische Punkte genannt. Findest du, dass manchmal Pharmaunternehmen auch vielleicht zu hohe Erwartungen an die Patientinnen und Patienten haben?
Ich beobachte fast eher manchmal das Gegenteil, wenn es sozusagen um Wissen und Kreativität geht, also dass die Kunden die Pharmakunden sehr positiv überrascht sind, wie viel konkrete, super coole, umsetzbare Ideen die PatientInnen mitbringen, was sich in diesen Workshops für wahnsinnige Ideen und also wirklich konkrete Ideen manifestieren. Das ist auch super schön für mich immer zu sehen. Überschätzen die Pharmaunternehmen die Patienten? Was, glaube ich, oft überschätzt wird, ist so ein bisschen so der Altruismus. Also es wird überschätzt, wie sehr engagieren wir uns ehrenamtlich und weil es ja für die gute Sache ist. Okay. Also, ne? Und das gilt auch oft für Patientenorganisationen zum Beispiel, wo man sagt, ja, und die Patienten, die machen das so toll und die machen das ja alles ehrenamtlich und so. Also das wird oft überschätzt, weil es ist schon auch, also es kann ja nicht alles nur auf, sage ich mal, dem ehrenamtlichen Engagement von Patienten und Patientinnen basieren. Mhm. Da wünsche ich mir viel mehr auch finanzielle Wertschätzung für die Patienten und Patientinnen, die ihre Zeit, ihre Lebenszeit, die ja umso kostbarer ist, ne, wenn man eine Krankheit hat, ihre Energie, die umso rarer, also umso seltener ist, umso weniger vorhanden, wenn man krank ist, dass die einfach mehr wertgeschätzt wird.
Okay. Ich stelle es mir gerade praktisch vor, ein Pharmaunternehmen kommt vielleicht auf dich zu, ne? Ruft dich an, schreibt dich an. Dann geht es um eine besondere Indikation, geht darum, irgendwie vielleicht auf Social Media ein Aufklärungsforum zu machen oder was auch immer. Ne? Also setzt man sich dann einfach erstmal zusammen oder wie schaut das dann so rein praktisch aus, wenn da so eine Kooperation, so eine Zusammenarbeit entstehen soll?
Mhm. Genau, also eigentlich gibt es bei mir so zwei Modelle. Das eine ist, dass ich direkt mit dem Pharmaunternehmen arbeite. Das andere ist, dass ich mit einer Healthcare-Marketing-Agentur arbeite, die dann wiederum mit einem Pharmaunternehmen arbeitet. Und ich würde als allererstes immer schauen, was haben sie bereits schon gemacht? Denn ne, oft gibt es ja auch schon sozusagen Ansätze, die richtig gut sind. Und man kann sich einfach schon mal anschauen, okay, was haben sie gemacht? Dann, wo wollen sie hin? Dann natürlich auch, was ist der Anlass gerade? Ne? es gibt ja dann meistens irgendwie eine neue Zulassung, was weiß ich, irgendeinen neuen Anlass, warum ein Unternehmen sagt, jetzt fangen wir damit an, sozusagen. Und es ist natürlich spannend, den zu kennen. Was immer dazu gehört, ist, dass ich mir natürlich auch die Community auf Social Media dann schon anschaue. Das heißt, ich gucke, gibt es da schon, sage ich mal, Influencer in dem Bereich? Gibt es da Patient Opinion Leaders? Gibt es da Leute, Patient Opinion Leaders?
Hast ein neues Wort kreiert? Sehr schön, hört sich gut an.
Finde ich auch, nämlich. Also gibt es da quasi eine Community, die schon aktiv ist? Wo tauscht sich die Community aus? Also auch an der Stelle, wenn ein Unternehmen da wirklich tief einsteigen will, empfehle ich immer ein Social Listening, ne? Weil das ist ja etwas, das kann ich natürlich händisch jetzt nicht leisten, aber da gibt es super Agenturen, die das machen und anbieten und das ist halt ein wahrer, also um dann jegliche Kommunikationspläne zu entwickeln, wirklich also ein ganz, ganz tolles Investment, um die Community besser zu verstehen, kann ich also nur empfehlen. Und das wären so die Schritte, ne? Dann setzt man sich zusammen, guckt, was wollt ihr machen, wie groß soll es auch werden, ne? Also viele Unternehmen, die das erste Mal machen, sagen, ah, wir wollen eher nur erstmal so einen kleinen Pilot machen und das kann man auch machen, das ist kein Problem, ja, dann lasst uns 2, 3 Patienten suchen, mit denen wir das gemeinsam eine erste kleine Kampagne machen auf Social Media, wo wir dann vielleicht auch erstmal nur sagen, hallo, hier gibt es ein Thema, über das würden wir gerne sprechen, ja? Oder hier gibt es ein Thema, geht doch mal zum Arzt irgendwie, wenn ihr, was weiß ich, demnächst eine lange Reise plant und Diabetes habt oder so. Ne? Also es gibt ja dann verschiedene Möglichkeiten, wie man das aufsetzen kann. Das wäre so der Ablauf. Und im Idealfall entscheidet sich der Kunde danach und sagt, okay, wir möchten wirklich mit Patienten gemeinsam jetzt eine große Kampagne entwickeln und die dann zum Beispiel über das ganze Jahr auf Social Media ausspielen.
Ganz schön viel Vorarbeit, hm? Also davor.
Auf jeden Fall. Genau, obwohl ich sagen muss, dass viel der Zeit geht für die internen Prozesse beim Pharmaunternehmen drauf. Also wir sind eigentlich immer die Schnellen. Also uns geht es meistens nicht, wenn es ein halbes Jahr Vorlauf braucht.
Ich kann davon auch ein Lied singen. Genau. Also okay, ein Pharmaunternehmen muss ja auch einfach auf andere Regeln achten, das ist einfach so. Ja. Du hast ja Prozesse genannt, klar, die dauern länger. Wie ist denn das so bei Patienten, wenn das dann einfach so lang dauert, ein halbes Jahr, ist ja einfach auch eine lange Zeit, nehmen sie sich dann überhaupt noch ernst vom Unternehmen oder wie kommt das denn an bei denen?
Genau, also das bedarf tatsächlich auch einer einfach guten Betreuung dann von den Patienten, um sie im Loop zu halten, sage ich mal, denen zu sagen, das dauert jetzt ein bisschen, ne? Gerade wenn es auch die erste wirkliche Zusammenarbeit ist von dem Pharmaunternehmen mit dem Patienten. Es kann sein, dass es 3 Wochen dauert, bis die Inhalte durch die Freigabe sind. Bei manchen geht es schnell, bei manchen dauert es dann wirklich lange. Und da ja, lohnt es sich einfach, gut in Kommunikation zu bleiben mit den Patienten und Patientinnen. Aber die meisten haben dafür schon auch Verständnis, ne? Also wenn sie dann einfach dran gewöhnt sind sozusagen. Manchmal kann man dann noch sagen, okay, aus so Zahlungsfristen von 3 Monaten zum Beispiel, ne, das ist auch was, wo ich sage, das ist dann ein bisschen lange irgendwie, 90 Tage, lass es mal gucken, dass wir die Leute schneller bezahlen. Aber da müssen dann einfach neue Wege auch oft gefunden werden, um diese Zusammenarbeit natürlich rechtlich sicher zu machen und gleichzeitig das Verständnis dafür bei den Patienten zu erhöhen. Manchmal ist es auch so, wenn man dann zum Beispiel so Pharmakovigilanzschulungen mit Patienten macht und so, ne? Also das ist auch etwas, was ich immer anregen würde, damit die einfach also mitmachen können, weil die sehen ja, was auf ihrem Social Media Account passiert. Ne? Also dass man da schon sieht, okay, die Patienten kennen natürlich diese ganzen, also diesen ganzen Rattenschwanz, sage ich mal, nicht. Ne? Und da machen auch viele erstmal große Augen, weil die überhaupt nicht wissen, dass es so etwas gibt. Also viele wissen nicht mal, dass es zum Beispiel verboten ist, für Rx-Produkte Werbung zu machen, für Rx-Medikamente Werbung zu machen. Also das wissen viele Patienten überhaupt nicht und denken, sie müssen jetzt irgendwelche Medikamente nehmen und testen und darüber berichten. So, nein. Darum geht es gar nicht. Ja, aber das wissen, für uns ist das total klar. Ja. Aber klar, wenn man in dem Bereich nicht unterwegs ist, woher soll man das wissen?
Absolut, natürlich.
Man unterscheidet dann nicht zwischen OTC und denkt, okay, aber ich sehe doch auch ständig Medikamentenwerbung. Unterschied. Ne? Mhm. Das haben die meisten Leute überhaupt nicht auf dem Schirm.
Okay, das bedeutet, es ist eigentlich auch gut, Pharma, Patientinnen und Patienten zusammenarbeiten. Jeder lernt von jedem. Das ziehe ich jetzt so raus, was ja immer gut ist, wenn man gegenseitig voneinander lernt. Wir hatten KI ne, das allumfassende Thema gerade ganz kurz gestriffen. Was hältst du denn so von virtuellen Patienten, also KI-Avatare, die irgendwie zu benutzen in so einer Content-Kreation oder auch Healthcare-Kommunikation?
Also wenn sozusagen Influencer jetzt von der KI erstellt werden.
Ja.
Also ich würde sagen, lass uns vielleicht erstmal mit den Patienten arbeiten und diesen wichtigen Schritt nicht überspringen, bevor wir direkt zur KI gehen. Sozusagen, wir fangen ja gerade erst damit an. Also ein wenig hier verweilen, bevor wir direkt die KI ins Boot holen. Also natürlich spiele ich auch mit KI rum und frage mich auch, inwiefern kann mich das bei meiner Arbeit selber als Patient Creator unterstützen. Na, das Problem ist aber, dass natürlich auch die KI von, sage ich mal, Daten gefüttert wird und also die ableistisch voreingenommen sind, sozusagen. Das heißt, wenn ich die KI frage, wie ist denn das Leben mit MS, dann sagt es mir, das Leben ist ein täglicher Kampf mit Multiple Sklerose und man muss kämpfen und man muss die Zähne zusammenbeißen und ich schlage die Hände über den Kopf zusammen und denke mir, dann mit der Kriegsrhetorik kommen wir hier aber nicht besonders weit. Ne? Mein Leben ist auch nicht ein täglicher Kampf. Und vor allem ist auch nicht jeder MS-Patient gleich.
Ne? Ja.
Und da, also ich denke mal, das wird in Zukunft sich sicherlich auch noch ändern und das hoffe ich auch, dass da die KI, sage ich mal, empathischer wird. Ne? Auch wenn ja durchaus manche Patienten die KI jetzt schon empathischer empfinden als ihren Arzt oder ihre Ärztin, was uns vielleicht auch zu denken geben sollte. Also generell sträube ich mich überhaupt nicht gegen Innovation und Einsatz von Dingen, die uns das Leben total erleichtern können. Aber wir brauchen natürlich trotzdem noch Menschen, die dann mal drüber schauen und sagen, ja, das stimmt. Oder auch sagen, das stimmt nicht. Ne? Und auch eine KI, die sozusagen für Patienten spricht. Also ich könnte ja auch anstatt einen Patienten zu fragen, sagen, ich frage auch die KI, wie ist denn das mit Rheuma zu leben? Wie ist denn das COPD zu haben? Ne? Könnte ich ja auch machen, sozusagen. Und kann sicherlich auch eine gute erste Ergänzung sein, will ich gar nicht verteufeln, aber lass uns nicht nur darauf verlassen. Weil es sehr, sehr viele verschiedene Schicksale, auch im Bereich der gleichen Erkrankung. Und da müssen wir uns einfach ein paar mehr anhören.
Also Mensch zu Mensch immer noch.
Immer noch Mensch zu Mensch.
Sehr schön. Vielen Dank, Samira, für deine Zeit, die du dir für uns genommen hast.
Ja, vielen Dank und bis bald.
Tschüss.